SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Tanja Kohler. Die Diskussion um die Impfreihenfolge in Deutschland geht weiter. Gestern hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigt, dass es ab dem 7. Juni mit der Priorisierung komplett vorbei sein solle. Ärzte und Impfzentren können dann Termine an alle vergeben, unabhängig vom Alter oder von Vorerkrankungen. Die Kassenärzte fordern allerdings bis dahin deutlich mehr Impfstoff. SWR-Reporterin Claudia Plass.
Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Gassen bewertete die Aufhebung der Priorisierung als grundsätzlich positiv. Es erleichtere die Arbeit der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Gassen erwartet zugleich einen deutlichen Schub bei den Lieferungen der Corona-Impfstoffe. Von einer großen Herausforderung für die Ärztinnen und Ärzte sprach der Deutsche Hausärzteverband, dessen Vorsitzender Ulrich Weigelt sagte, das Praxispersonal werde jetzt schon von Anfragen überrannt. Auch er forderte größere Impfstoffmengen.
Nicht nur in den Hausarztpraxen ist der Impfstoff knapp, auch in den Impfzentren. Besonders betroffen ist das Impfzentrum in Ulm. Jürgen Klotz berichtet von dort.
Die Zahl der Impfungen muss weiter zurückgefahren werden, teilte das Ulmer Impfzentrum gestern Abend mit, denn es fehlt der Impfstoff. In dieser und der nächsten Woche finden noch jeweils mehr als 20.000 Impfungen auf dem Ulmer Messegelände statt. Nach Pfingsten werden es dann weniger, sollten Impfstofflieferungen weiter ausbleiben. Neue Termine für eine Erstimpfung können derzeit kaum vergeben werden. Von der Auslastung der gesamten Kapazität ist das Ulmer Impfzentrum somit weit entfernt.
Obwohl es an Impfstoff fehlt, findet der künftige rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch die Impfpläne von Jens Spahn gut. Er sagte dazu heute im SWR:
Die Entscheidung ist vor dem Hintergrund richtig, dass auch Anfang Juni ja endlich die Betriebsärzte in die Impfkampagne mit einsteigen können sollen. Und dann ist es natürlich richtig, dass die Priorisierung aufgehoben wird. Aber das heißt nicht, dass sofort jeder geimpft werden kann, sondern es wird noch ein paar Monate dauern.
Neben den Impfungen bieten immer mehr Betriebe ihren Mitarbeitern Corona-Tests an. Das geht aus einer repräsentativen Befragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hervor. Demnach waren es in der zweiten Aprilhälfte mit 77% mehr als 3/4. Einen Monat zuvor lag die Zahl noch bei einem knappen Drittel. Kitas und Schulen müssen schnell wieder geöffnet werden. Das fordern Kinder- und Jugendärzte in Deutschland und warnen vor verheerenden Langzeitfolgen. SWR-Reporterin Carola Knape.
Der Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte Maske kritisiert die Vernachlässigung von Kindern während der Pandemie. In den Kinder- und Jugendpsychiatrien finde bereits eine Triage statt. Wer nicht suizidgefährdet sei und nur eine Depression habe, würde gar nicht mehr aufgenommen. Auch Bildungsministerin Karliczek hat sich kritisch geäußert. In der Bild sagte sie, die Lage der jungen Generation sei zu wenig im Mittelpunkt der Diskussion.
Im Fall des spektakulären Einbruchs in das Grüne Gewölbe in Dresden gab es eine Festnahme. Anderthalb Jahre nach der Tat ist ein weiterer Verdächtiger geschnappt worden. Anke Michel berichtet.
Es ist bereits die fünfte Festnahme. Bereits Ende vergangenen Jahres waren der Zwillingsbruder des Mannes sowie drei weitere Verdächtige aus dem kriminellen Clan-Milieu festgenommen worden. Damit sind nun alle bislang dringend Tatverdächtigen gefasst. Die fünf jungen Männer waren nach Überzeugung der Ermittler direkt an dem Coup beteiligt. Ihnen werden schwerer Bandendiebstahl und Brandstiftung vorgeworfen. Der 22-Jährige war gestern in einer Wohnung in Berlin-Neukölln gefasst worden. An der Aktion waren Kräfte des Landeskriminalamtes Berlin, der Berliner und der Dresdner Polizei, Spezialkräfte der Bundespolizei sowie des mobilen Einsatzkommandos des Bundeskriminalamtes beteiligt. Sie beschlagnahmten ein Mobiltelefon und Bekleidung als Beweisstücke. Nach dem Mann war öffentlich gefahndet worden. Er soll noch heute dem Ermittlungsrichter in Dresden vorgeführt werden. Ende November 2019 hatten mehrere Einbrecher aus dem Grünen Gewölbe in Dresden historischen Juwelenschmuck aus dem 17. und 18. Jahrhundert von großem Wert gestohlen. Von dem Schmuck fehlt bisher jede Spur.
Die Kämpfe zwischen Israelis und Palästinensern dauern an. Sie sind aber weniger intensiv als zuletzt, berichtet unser Korrespondent Tim Aßmann.
Am Vormittag flogen einige Stunden keine Geschosse aus dem Gazastreifen Richtung Israel. Danach gab es erneut Raketenalarm in den israelischen Ortschaften im Grenzgebiet. Die israelische Armee teilte am Vormittag mit, ihre Attacken auf Ziele im Gazastreifen noch mindestens 24 Stunden fortsetzen zu wollen, um die Hamas und andere bewaffnete Gruppen nachhaltig zu schwächen. Bisher starben nach palästinensischen Angaben mehr als 200 Menschen durch die israelischen Angriffe. Wie ein Sprecher der Vereinten Nationen erklärte, flüchteten rund 40.000 Einwohner in die UN-Schulen im Gazastreifen, in der Hoffnung, dort Schutz vor den Angriffen zu finden. Der internationale Druck auf die Konfliktparteien, einer Waffenruhe zuzustimmen, nimmt weiter zu. Ägypten und die Vereinten Nationen versuchen zwischen Israel und den Gruppen im Gazastreifen zu vermitteln. Unterdessen wird mit einer Zunahme der Gewalt im von Israel besetzten palästinensischen Westjordanland gerechnet. Dort wurde für heute ein sogenannter Tag des Zorns ausgerufen.
Fokus Südwest.
2,5 Monate nach der Wahl ist in Rheinland-Pfalz heute der neue Landtag zusammengetreten. Corona-bedingt findet die Sitzung in der Mainzer Rheingoldhalle statt. Malu Dreyer ist zum dritten Mal zur Ministerpräsidentin gewählt worden. Sie bekam 55 Stimmen. Damit stimmten alle 55 Abgeordneten ihrer Ampelkoalition für die SPD-Politikerin. Matthias Zahn berichtet.
Malu Dreyer waren trotz Maske Erleichterung und Freude anzusehen. Sie bekam langanhaltenden Applaus. Die 60-Jährige wurde direkt vereidigt. Am Nachmittag folgt die Vereidigung des Kabinetts. Der neuen Landesregierung werden 5 Ministerinnen und 4 Minister angehören. Eine erste Kabinettssitzung ist noch am Nachmittag geplant. Malu Dreyer führt die Koalition aus SPD, Grünen und FDP seit 2016 an. Es ist bundesweit das einzige Bündnis dieser Art.
Die Tarifverhandlungen für das Kfz-Handwerk in Baden-Württemberg haben heute in Leinfelden-Echterdingen begonnen. Die Gewerkschaft IG Metall fordert für die Beschäftigten 4% mehr Lohn. Michael Wegmar aus der SWR Wirtschaftsredaktion.
Auszubildende sollen deutlich besser bezahlt werden und Beschäftigte sollen mehr Möglichkeiten haben, zwischen Geld und Freizeit zu wählen. 2 weitere Kernforderungen der Gewerkschaft, die immer noch wütend auf die Arbeitgeber ist. Die hätten im Frühjahr weite Teile des Manteltarifvertrages gekündigt, ohne die IG Metall vorab darüber zu informieren. Nach Gewerkschaftsangaben fordern die Arbeitgeber jetzt in einigen Bereichen deutliche Einschnitte für die Beschäftigten, etwa eine Senkung der Zuschläge und den Samstag als regulären Arbeitstag. Die IG Metall vermutet, dass vor dem Hintergrund der schwierigen Pandemielage dauerhaft die Arbeitsbedingungen verschlechtert werden sollen. Die Arbeitgeber fordern Solidarität, denn anders als die Industrie habe der Handel im Kfz-Bereich nicht durcharbeiten können, hieß es vor den Verhandlungen.
Eine Frau aus Kaiserslautern soll über Jahre hinweg ihre 4 Adoptivkinder gequält haben. Dafür muss sie sich jetzt vor Gericht in Tübingen verantworten. SWR-Reporter Thomas Scholz.
Unter anderem soll sie eine Tochter ab dem Alter von 7 Monaten mehrfach heftig geschlagen und im Alter von 17 Jahren eine Treppe runtergestoßen haben. Die anderen Kinder soll sie ebenfalls Treppen hinuntergestoßen und verprügelt haben. Laut Anklage wurden die Kinder gezwungen, in der kalten Garage zu übernachten sowie Zigarettenstummel und Süßigkeiten bis zum Erbrechen zu essen. Ihr damaliger Ehemann soll an 3 Taten beteiligt gewesen sein.
Der Badische Schwimmverband hat an Kommunen und private Betreiber appelliert, neben Freibädern auch Hallenbäder wieder zu öffnen. Rund 100.000 Kinder hätten in den letzten 14 Monaten Corona-bedingt nicht schwimmen lernen können, sagte der Geschäftsführer des Verbandes Vogt. In Hallenbädern könne der Stau bei den Anfängerkursen rascher abgebaut werden. Das kalte, regnerische Wetter der vergangenen Wochen wirkt sich auf die Pflanzenwelt aus. Die Blütezeit vieler Pflanzen hat sich um 2 Wochen nach hinten verschoben. Das teilte der Sprecher des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau mit, Solveig Naber.
Deutlich zu sehen sei das beim Raps. Normalerweise blühe der Raps Ende April, Anfang Mai. Dieses Jahr habe die Rapsblüte erst Mitte Mai begonnen. Das kalte Wetter habe auch schon Auswirkungen auf den ersten Grünschnitt, der jetzt bei vielen Landwirten in der Region gemacht wurde. Die Menge sei unterdurchschnittlich gewesen, so der Sprecher des Bauernverbandes weiter. Der Grünschnitt wird später unter anderem als Heu für Futtermittel verwendet. Wie das derzeit kühle Wetter sich auf die Ernte allgemein auswirke, das könne noch nicht prognostiziert werden, so der Bauernverband.
Und sonst so?
Der legendäre New York-Marathon, der 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, soll in diesem Jahr wieder starten. Damit will Big Apple wieder ein bisschen mehr zur Normalität zurückkehren. Peter Mücke aus New York.
Lange war unklar, ob der 50. Jubiläumsmarathon tatsächlich wie geplant am 7. November starten könnte. Jetzt hat der Bundesstaat zusammen mit dem Veranstalter New York Roadrunners die Rahmenbedingungen bekannt gegeben. Mit 33.000 sollen nur 60% der sonst zugelassenen Läufer an den Start gehen. Damit die Sportler Abstand halten können, soll der Start in kleinen Gruppen über mehrere Stunden gestreckt werden. Läufer müssen vor und nach dem Rennen eine Maske tragen. Maskenpflicht und Abstand gilt auch für die Helfer an der Strecke. Die Zahl der Zuschauer entlang der 42,195 Kilometer durch alle 5 Boroughs der Stadt soll limitiert werden. Alles Stand jetzt. Sollte sich die Infektionslage in den kommenden Monaten noch einmal verschärfen, verschlechtern, würden auch die Regeln noch einmal angepasst, heißt es. Im vergangenen Jahr musste der größte Marathon der Welt wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Zum zweiten Mal in der Geschichte des Rennens, das seit 1970 ausgetragen wird. 2012 war der New York-Marathon wegen der Folgen des Hurricane Sandy erstmals gecancelt worden. 48 Stunden vor dem geplanten Start. Veranstalter und Stadt wollten nicht die Einnahmen der anreisenden Läufer verlieren, so der Vorwurf. Kein Wunder, nach Schätzungen spült der New York-Marathon inzwischen jedes Jahr mehr als 400 Millionen Dollar in deren Kassen.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.